Wir werden den Bibeltext weiterlesen, Jesaja 57. Es war ja in der Betrachtung letzte Mal die erste Hälfte von diesem Kapitel schon ja in dem belastenden, würde ich mal sagen, schwierigen Text, in dem ja die menschliche Sünde so offengelegt wird, in dem der Mensch selber so verblendet ist, dass er das nicht sieht, dass er sich lustig macht über Frömmigkeit, über Gerechtigkeit, und dann offenbart der Heilige Geist, er ist doch sehr deutlich und schonungslos, wie das wirklich ist, was Gottlosigkeit wirklich bedeutet und wie der Zustand von uns Menschen dann aussieht. Wir werden heute ab Vers 15 lesen weiter und für uns noch einmal gut den gesamten Einbindung dieses Textes in das ganze Buch zu sehen. Also das ist der Abschnitt und damit wird er hier jetzt auch abgeschlossen von dem leidenden Knecht mit der zentralen Stelle Jesaja 53, von dem geschlachteten Lamm. Aber auch dieser Text gehört noch so zu dem Abschnitt des leidenden Knechtes. Und was wir jetzt lesen werden, ist ermutigend, erbauend. Es ist das Ergebnis dieser Erlösung durch den leidenden Knecht. Was hat sein Leiden bewirkt? Was ist das Ergebnis der Erlösung? So wollen wir uns zusammen den Text lesen in der Elberfelder Übersetzung. Ich lese jetzt den ganzen Abschnitt von 15 bis 21. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn nicht ewig rächte ich und nicht für immer zürne ich, denn ihr Lebenshauch würde von mir verschmachten und die Menschenseelen, die ich ja gemacht habe. Wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und entzürnt war. Doch es ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiten und ihm Tröstungen gewähren und seinen Trauernden die Frucht der Lippe schaffen. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ich will es heilen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Ja, wenn wir die Texte jetzt im Einzelnen betrachten, dann ist es doch aus dem Text zu erkennen, dass der da hier spricht, indem dass er sich vorstellt und wo er wohnt und was er sagt, dass es selbst Gott ist. Denn so spricht der Hohe und Erhabene. Es gibt keinen geschaffenes Wesen, auf den das zutreffen würde. Hoch und erhaben ist Gott allein, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Auch diese Bezeichnungen sind eindeutig Attribute Gottes, nicht eines Menschen. Und das ist auch der leidende Knecht. Wir haben gesehen, diese Spannung, mit der es versucht wird, auch im Judentum zu verstehen, und sie verstehen sich selber als Volk, dass sie das Volk der leidende Knecht sind. Aber das ist hier auch wieder in diesem Text so ersichtlich, das trifft auf das Volk nicht zu. Wir Menschen sind nicht erhaben und nicht hoch und kommen nicht von der Ewigkeit her. Der Sprechende ist das, sein Name ist heilig. Und was sagt er? Er sagt, er hat das aus über seine Wohnstätte. Er sagt, ich wohne in der Höhe und da, wo es heilig ist, im Heiligtum, da wohne ich. Und dann kommt diese für uns, das alles, was wir bis jetzt so gelesen haben und auch sich sehr gut deckt mit dem Gottesbild. Und dann kommt das, was für uns so unfassbar ist, glaube ich, sollte es zumindest sein, dass er sagt, und in dieser Erhabenheit, in dieser Heiligkeit und Höhe, das verstehen wir alles. Aber dass ich auch da wohne, in einem zerschlagenen und gebrochenen Geist. Das ist hier, worauf er diesen ganzen Aufbau macht, um den Gegensatz auch deutlich zu machen und dass der das Herz der Frommen, so wie wir das in Vers 1 gelesen haben, genau das Herz soll hier gestärkt werden. Das soll hier wieder Sicherheit bekommen, dass es gemeint ist. So haben wir angefangen mit Vers 1 in Kapitel 57. Der Gerechte kommt um, aber es gibt keinen, der es zu Herzen nimmt. Und die treuen Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet. Und hier sagt er, kommt er auf diese Situation wieder zurück und sagt, das ist von Menschen, kann das übersehen werden. Die werden es auch nicht unbedingt zu Herzen nehmen. Und ihre Betriebsblindheit des Menschseins können wir uns auch der Sünde noch rühmen und wichtig machen und das Fromme verachten. Aber ich wohne da, sagt er. Das sagt Gott selber, in einem zerschlagenen und zerbrochenen Herzen. Dieser Zerbruch des Herzens ist schon eine wahrscheinlich sehr in der Hinsicht wertvolle Erfahrung auch eines Menschen und gehört sozusagen zu der Erfahrung des Glaubens. Denn immer wenn wir Gott wirklich an einer besonderen Weise erleben wollen, dann ist das in dem Zerbruch des Herzens. Das ist mehr da, als wenn wir jetzt aus einer fröhlichen Dankbarkeit gehört genauso zu einer Gotteserfahrung, aber ein zerbrochenes Herz, das vor Gott kapituliert, ist immer noch eine ganz besondere Glaubens- und Gotteserfahrung im Leben von vielen Menschen. Und ich glaube, fast jeder kann so seine Geschichte damit auch vervollständigen, dass er sagt, das kenne ich, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was es ist, wenn das Herz mal so ganz vor Gott kapituliert, ganz aufgibt und nicht mehr aufzuweisen hat, nicht mehr aufzuzeigen hat. Und dann diese Wirklichkeit sich auf einmal erfüllt, dass genau in dem Herz, das nichts mehr aufzuweisen hat und nicht mehr will aufweisen, vor Gott kapituliert, dass da auf einmal seine Gegenwart so lebendig ist, so wie er das hier beschreibt. Das Ewige und der Ewige offenbart sich so in jede Generation. Und das ist hier das verbindende Element, glaube ich, auch mit allen Gläubigen aller Zeiten. Dass wir werden nicht unbedingt die gleichen Erlebnisse haben. Das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste. Sie haben da viele Wunder erlebt. Die gleichen Erlebnisse werden wir nicht haben. Das war einmalig für die Zeit. Jesus war seine 33 Jahre hier unter uns Menschen. Einige hatten die Zeit mit ihm verlebt, waren in seiner Gegenwart, hatten die Möglichkeit, das zu erleben. Auch das werden wir nicht erleben. Wir leben nicht in der Zeit. Aber das, was hier gesagt ist, verbindet alle Generationen und alle Menschen, unabhängig von dem, wann wir leben, wenn wir unser Herz vor Gott öffnen und das Stille wird vor Gott und es sich zerschlagen und zerbrochen ist, dann kommt er da rein und verwirklicht das, was hier gesagt ist. Da wohne ich immer in Gegenwart. Und er will das Herz, das zerschlagen ist, beleben. Er will, so wie wir das hier lesen, den gebeugten Geist beleben und beleben das Herz der Zerschlagenen. Geist und Herz haben ja in der Bibel viele Bedeutungen. Deswegen aus dem Zusammenhang, glaube ich, bedeutet das hier in diesem Fall das Gleiche. Es sind nicht zwei unterschiedliche Bereiche in unserem Leben in diesem Fall, sondern es ist so der inwendige Mensch, der Gott wahrnehmen kann. Und das ist immer das Wunder, Geschwister, das ist nicht die reine Vernunft. Geist ist nicht Vernunft, es ist was anderes, es ist etwas andere Ebene. Und hier wird das Herz auch so mit eingeschlossen, dass das Herz hier beteiligt ist. So haben wir vom Herzen verschiedene Worte in der Bibel, auch dass aus dem Herzen das Böse kommt. Deswegen hat das in jedem Zusammenhang auch noch seine Bedeutung. Aber hier ist das der inwendige Mensch. Der Mensch, der das auch später bestimmt nicht argumentieren kann und irgendwie erklären kann, wie er das erlebt hat, Gottes Nähe und Gegenwart, aber dass es da ist, dass er so Gott auf diese Weise kennengelernt hat. Beleben. Wir hatten diesen Begriff schon einmal in Verse 10 und 11 in der vorigen Betrachtung. Durch deinen weiten Weg, das ist jetzt eine Ermahnung Gottes an das Volk Israel, bist du müde geworden, doch du sagtest nicht, es ist umsonst, oder du sagtest nicht, ich gebe es auf. Du fandest Belebung deiner Kraft, darum bist du nicht schwach geworden. Also eine belebende Kraft in der Gottlosigkeit, das hatten wir und das soll uns bewusst sein, das gibt es in der menschlichen Erfahrung. Und deswegen wird nur sozusagen die abschließende Gerechtigkeit, hier die Enttäuschung des Menschen wahrscheinlich bewusst werden lassen. Wir werden es nicht immer im Leben erleben, dass ein Mensch so müde wird in der Gottlosigkeit, dass er die aufgibt. Das sagt dieses Wort hier. Was kann es aber dann sein? Schwester, das, was hier auch in der Verheißung steht, ich werde deine Gerechtigkeit verkünden. Es ist der sich zum Menschen wendende Gott, der uns anhalten kann und in solche belebende, sich selbst belebende Gottlosigkeit stoppen kann. Und wenn dann so ein Zerbruch geschieht und der Mensch Gott so erlebt, dann ist das eine andere belebende Kraft, als dass man sich in der Selbstermutigung immer wieder aufbaut. Vers 16. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht für immer ergrimmt sein. Denn der Geist würde von mir verschmachten und die Seelen, die ich ja gemacht habe. Wegen der Ungerechtigkeit seiner Habsucht ergrimmte ich und schlug es. Das ist Vers 17, da geht es um das Volk Israel. Aber hier geht es erstmal um ein grundsätzliches, bleibendes Prinzip Gottes. Denn nicht ewig rechte ich und nicht immer zürne ich. Das ist die Grundhaltung Gottes. Das heißt, wenn Gott es sein würde, dass er ewig zürnen würde und dass sein Grundwesen so wäre, dann sagt er, würde ja jede Seele verschmachten. Jede Menschenseele würde vergehen. Und deswegen hat Gott das ja auch alles anders gemacht. Deswegen haben wir auch Freudigkeit, vom Evangelium zu sprechen, weil das, was immer wieder gesagt wird, es ist viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, es ist viel Gewalt, es ist so viel Unrechtes. Das nimmt Gott auf sich in seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist der Unterschied. So eine Botschaft gibt es nirgendwo. Es gibt ihn nicht in der Pädagogik, nicht in der menschlichen, nicht zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir nehmen nicht immer alles auf uns. Und das tut Gott aber. Er hat es auf sich genommen. So einen Schritt, so einen Weg, damit hat kein Mensch gerechnet. Was er hier sagt, mein Gericht, bedeutet nicht, dass er zu uns Menschen sagt, dich will ich nicht mehr. Das hat er nicht gesagt. Er sagt, ich will, dass der Sünder umkehrt und lebt. Nicht dieses Ablehnende für immer, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern ich will, dass du lebst. Bei Menschen, glaube ich, können wir das schon erleben, dass wir es vielleicht direkt so hören, was willst du hier noch? Dich will ich nicht mehr. Du störst mir, du störst mich, das sagt Gott niemals. Eins ist hier aber auch wichtig zu beachten, dass diese Bibelstelle von den Vertretern der Allversöhnung gebraucht wird, um zu sagen, dass auch in der Ewigkeit, wir haben hier jetzt gesprochen von Menschen, die leben, die da sind und für die es immer noch ein Heute geben kann, zum Heil und zur Rettung. Aber die Allversöhnung versteht diesen Vers so, dass sie sagen, nicht ewig werde ich zornig sein und nicht ewig werde ich richten. Also es wird in der Ewigkeit auch keine ewige Hölle geben. So wird dieser Text da ausgelegt. Es lässt sich aber so nicht verstehen aus der Erklärung, die Jesus selber gibt, wo er in Matthäus 25 doch ewige Pein und ewiges Leben beides mit dem gleichen Wort nennt und es aber gegenüberstellt. Das würde ja bedeuten, wenn dieses ewig nicht so gemeint wäre, da wäre das ewige Leben auch nicht ewig. Wir würden das ja damit praktisch entwerten. Deswegen von dem, solange wie ein Mensch lebt, und das ist hier auch verständlich aus dem Vers 17, dass sich das auf das Volk Israel hier jetzt wieder direkt bezieht, auch geschichtlich, die Zeitgeschichte, dass er sagt, jetzt kommt ja eine ganz konkrete Sünde, wegen der Ungerechtigkeit seiner Habsucht. Seiner bedeutet hier des Volkes, nicht eine Person. Zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und erzürnt war. Doch es ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Hier kommen wir wieder zu der Zeitgeschichte. Und es ist Gottes Route des Rückzugs hier sehr deutlich angewandt. Und die Sünde der Habsucht, wie die hier genannt wird, ist, mehr kann man das übersetzen mit unrechtem Gewinn, das doch, das auch noch heute für uns, denke ich, eine ganz große Versuchung ist, unrechten Gewinn zu haben und mehr zu haben. Und das kommt ja aus dem Mehrhaben, dann werden auch die Mittel recht. Und deswegen ist das hier, war das eine Kernsünde auch von dem Volk Israel, dass in der Habsucht sie sich daran, daraus kamen ja alle andere Sünden, Götzendienst, weil man dadurch sich erhoffte, mehr zu haben, den Sabbat nicht einhalten, weil man die Zeit nicht verlieren wollte. Und viele andere Sachen kamen aus dieser Sünde. Aber nochmal, Gottes Route des Rückzugs, wenn er sein Angesicht verbirgt, wenn er nicht mehr zuschaut, wenn er nicht mehr da ist, so haben sie das auch empfunden, dass jetzt auf einmal sie wie Freiwild behandelt wurden. Heidnische Völker kommen, plündern das Heiligtum, plündern den Tempel. Alles, was eigentlich in Gottes Schutz steht, er hat sein Angesicht verborgen. Das sagt er hier. Ich schlug es, indem ich mich verbarg, dass ich einen Rückzug gemacht hatte. Und es war eine ganz große Frage in dem Nachkriegszeit, nach dem Holocaust, im jüdischen Volk. Viele junge Menschen hatten die Thesen immer wieder aufgebracht, dass es Gott nicht geben kann. nach dem, was passiert ist, kann es ihn nicht geben. Das war so ihre Schlussfolgerung davon. Und die Rabbiner haben doch immer wieder auf diese Stellen hinweisend das aufgezeigt und gesagt, es gibt es. Es gibt in unserem Volk, in unserer Geschichte, gibt es den verborgenen Gott, eine Zeit, seine Verbergung. Dann geschieht alles so, als ob er nicht da ist. Das kannten sie aus den Schriften Jesajas. Martin Buber, einer von den Philosophen, den Jüdischen, der sich nicht durchringen könnte in der Öffentlichkeit, sich ganz zu Gott zu bekennen und doch immer wieder es gezwungen war zu tun, schreibt dazu: Die Zeiten der großen Probe sind die der Gottesfinsternis. Wenn sich die Sonne verfinstert und wüsste man nicht, dass sie da ist, würde man meinen, es gäbe sie nicht mehr. So ist es in solchen Zeiten. Das Antlitz Gottes ist uns verstellt. Und es ist, als müsste die Welt erkalten, der es nicht mehr leuchtet. Aber die Wahrheit ist, dass gerade erst dann die große Umkehr möglich wird, die Gott von uns erwartet, damit die Erlösung, die er uns zudenkt, unsere eigene Erlösung würde. Wir nehmen ihn nicht mehr wahr. Es ist finster und kalt, als ob es ihm nicht gäbe. Es scheint sinnlos, zu ihm umzukehren, der doch, wenn er da ist, sich gewiss nicht mit uns abgeben wird. Es erscheint hoffnungslos, zu ihm durchzudringen zu wollen. Ungeheures muss in uns geschehen, damit wir die Bewegung vollziehen. Aber wenn das Ungeheure geschieht, ist das die größte Umkehr, die Gott erwartet. So haben sie aus den Schriften der Propheten auch in der Situation nach Antworten gerungen. Was ist passiert? Wie kann das passieren? Wie kann das sein? Hier sagt Gott, das war mein Mittel. Ich habe mich verborgen. Ich war ergrimmt. Und es wandelte abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Hier sagt er damit, und dieses sich verbergen hat dem Volk aber nicht geholfen. Die sind nicht umgekehrt. Und das soll uns vielleicht hier auch in dem Gedanken stärken, Geschwister. Gott bleibt seinen Prinzipien treu und wählt nicht nur immer das, was wirkt, was hilft. Und das ist ja auch für unser, glaube ich, Glaubenserfahrung auch ein wichtiger Standpunkt, dass wir der Wahrheit Vorzug geben und nicht immer den Ergebnissen. Ich wende an alles, was wirkt, oder ich wende das an, was richtig ist. Hier hat Gott zu seinem Haltung gestanden und er sagt, aber die blieben abtrünnig, die gingen ihres Herzenswege weiter. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiten und ihm Tröstungen erstatten und seinen Trauernden. Die Frucht der Lippe schaffend, spricht der Herr. Friede, Friede den Fernen und den Nahen. Und ich will es heilen. Es ist das ganz Erstaunliche, dass bei allem, ja, was im Menschenleben geschieht, auch fromme Bewegungen unseres Herzens. Die Selbsterrettung ist ausgeschlossen. Ich werde, heißt es auch hier. Und das ist der Grund, liebe Gemeinde, warum ich und du glauben können. Weil Gott hat davor gesagt, ich werde dieses abtrünnige Herz, diesen verstummten Geist, dieses verhärtete Herz, das werde ich anhalten. Ich kenne seine Wege. Ich werde es leiten und ihm Tröstungen gewähren und seinen Trauernden. Und immer sollen wir dafür den Dank nicht verstummen lassen, dass vor jedem menschliche Regung zum Glauben, zum Zerbruch, zur Nachfolge, zum Guten immer ein Ich werde von Gott davor steht. Dafür können wir ihm danken. Das ist seine Gnadenwege, seine Heilsmittel für uns Menschen. Hier werden auch wieder die Fernen und Nahen erwähnt. Und das ist auch, was die Aposteln so wieder übernommen haben aus den prophetischen Büchern. Und wenn der Apostel Paulus über die Heilswelt spricht und die Nahen und Fernen erwähnt, aber auch immer wieder in der Reihenfolge, dass erst die Fernen erwähnt werden und dann die Nahen. Das ist gemeint, das Volk der Heiden, also die Völker der Heiden und das Volk Israel. Aber so entgegenkommend erwähnt sowohl der Epheserbrief, so auch hier der Jesaja die Fernen zuerst und dann die Nahen, die er rufen wird. Und es bleibt noch die Warnung der Gottlosigkeit. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede den Gottlosen. Gottlos bedeutet hier nicht ein Mensch, der jetzt noch lebt und die Möglichkeit hat, sich zu bekehren, sondern hier ist mit einer Endgültigkeit schon etwas verbunden. Das, was nicht mehr geschieht, was nicht mehr geschehen kann. Deswegen soll jeder, der noch nicht im Glauben ist, das nicht auf sich beziehen und sagt, Gott hat mich aufgegeben. Das tut er nicht, das haben wir gelesen. Er hat keinen aufgegeben. Aber wir sollen es wissen, es gibt eine Endgültigkeit. Wenn ich dabei bleibe, wenn Gottlosigkeit meine Grundhaltung meines Lebens bleibt, dann wird es keinen Frieden geben. Wir haben gelesen, dass die abschließende Gerechtigkeit das noch einmal alles zutage bringen wird. Es kann sein, dass in unserem Leben wir in der Verblendung so weiterleben und das gar nicht sehen und uns selber ermutigen und hier sozusagen, du fandest Belebung deiner Kraft, darum bist du nicht schwach geworden in deine Gottlosigkeit. Da hast du auch Belebung deiner Kraft gefunden, aber in der abschließenden Gerechtigkeit, sagt Gott, wird das so nicht sein. Da wird es das Erwachen geben, dass da heißt, kein Friede dem Gottlosen, spricht mein Gott. Es ist wichtig, auf Gottes Wort zu hören. Und die Bibel hat so viele überzeugende Zeugnisse von erfülltem Wort, von erfüllter Prophetie, von der Vergangenheit bis in die Zukunft hinein, dass Gott dadurch die Menschen auch heute ruft und sagt, die Frucht der Lippen werde ich schaffen. Deswegen ist das immer so etwas ganz Wertvolles, Geschwister, wenn trauernde Menschen aus dem Herzen heraus auf einmal ein Dankeslob auf den Lippen haben. Das ist eine gottesgeschaffene Belebung. Diesen Frieden, diese Frucht der Lippen schaffend, das ist ein Wunder Gottes. Dafür wollen wir immer wieder neu danken. Und deswegen ist es gerade so wertvoll, wenn aus dem leidenden Herzen und ein Herzenslob kommt. Lass uns die Frucht, die Danksagung aus der Frucht der Lippen vor ihm bringen. Daran erinnert uns auch der Hebräerbrief, auch wieder wahrscheinlich gründend auf diese Erfahrung, von der Jesaja hier spricht. Die Erlösung geschieht durch den leidenden Knecht des Herrn. Und damit werden wir den großen Abschnitt von dem leidenden Knecht auch abschließen und in Kapitel 58 können wir mehr erfahren über Fasten, über das Fasten als eine geistliche Übung, und darüber wird er jetzt in den folgenden Kapitel berichten. Unserem Glauben des Herzens und dem Lob unserer Lippen geht immer erstmal ein Ich werde tun Gottes voraus. Und dafür wollen wir ihm anbeten und danken. Ich werde das jetzt auch tun, indem dass wir zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die wiederkehrende Möglichkeit, dich so zu erleben in dem zerschlagenen Herzen. Dass du immer uns einen Schritt voraus bist und hier auch wieder heilende Schritte übernimmst für uns sündige Menschen, die wir sonst darauf gar nicht kommen. Wie sollen wir noch anders als das dankbar annehmen und würdig leben? Denn du sagst, in der Gottlosigkeit wird es keinen Frieden geben, für immer und ewig. So stärke unser Herzen in der Nachfolge, im Vertrauen, in der Treue und in der Liebe zu dir. Amen. Ja, damit ist die Bibelstunde auch zu Ende. Ich wünsche allen Gottes Segen.